Also du hast nicht die großen Raab-Schlagzeilen mitbekommen.
Nein.
Aber ist es so, weil es mittlerweile gefühlt alle paar Wochen die großen Raab-Schlagzeilen gibt? Es gibt immer irgendwie in der Bild-Zeitung eine große Schlagzeile. Raab, neue Show. Was plant er jetzt wieder? Was plant König Lustig jetzt schon wieder? Also weil es einfach so, sich so ein bisschen ausgenudelt hat.
Ja, voll. Also keine Ahnung, ich war auch nach dem Boxkampf schon raus, weil mich das auch so null interessiert hat. Dementsprechend, weiß ich nicht, ist mir das auch eigentlich total egal, was er jetzt da gerade irgendwie noch plant.
Ja, ein Monat ist noch bis zum Boxkampf, ne? Also ist gar nicht mehr so lang.
Stimmt,
ja. Aber die Schlagzeile jetzt bezieht sich auf irgendwie, ich glaube, den direkten Mittwoch danach, nach dem Boxkampf. Du weißt noch nichts, ich bin mir sicher, dass einige HörerInnen schon wissen, um was es geht, aber falls ihr es nicht wisst, dann gleich nach dem Intro irgendwann geht's darum heute. Außerdem natürlich Dschungelcamp und ich war bei der Promi Big Brother Pressekonferenz. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Jo, und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle in Folge 255 dieses Podcasts und natürlich eine ganz besondere Folge, denn es ist die erste Folge nach dem Start von Ich bin ein Star, der Showdown der Dschungellegenden und eine Dschungellegende ist auch hier, eine Legende auf dem Sofa auf jeden Fall. Hier ist Jule.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist, dass es kurzfristig klappt. Wir schauen mal, wann wir die Folge rausbringen. Ich hoffe am Sonntag. Wir haben die ersten beiden Folgen vom Dschungelcamp dieser Legendenstaffel gesehen und hoffen, dass wir einigermaßen aktuell damit noch sind. Jule, wir starten direkt rein. Kein großes hier Rumgeplänkel, sondern wir starten direkt rein.
Okay.
Und sag mal, ein Gewinner und ein Verlierer bisher oder eine Verliererin, eine Gewinnerin bisher. Wir lassen es unkommentiert, Ich sag auch, und dann erklären wir im Laufe der Folge, warum genau.
Also ich würde sagen, Gewinnerin ist auf jeden Fall für mich Kader. Und Verlierer, ja, muss man eigentlich David sagen.
Ja, verstehe ich. Ich werde ihn nicht wählen als Verlierer, sondern ich hätte jetzt als Verlierer Mola genannt und als Gewinnerin bisher, also Gewinnerin im Sinne von jetzt nicht Erstplatzierte, sondern für mich Gewinner in Sachen Sympathie ist, glaube ich, bei mir Erik, glaube ich gerade so. Schicken wir mal vorweg und damit starten wir rein in die Besprechung. Folgen 1 und 2, wie gesagt, haben wir gesehen. Du hast auch bei RTL Plus geguckt, ne? Also
allein auch wegen der Werbung, weil auch gerade die erste Folge war ja auch so ultra lang und da war ich so, nee, die kann ich mir auf jeden Fall nicht so im Fernsehen angucken, weil das geht ja 4 Stunden oder so.
Ja, komisch, ne? Weil die normale Staffel ja auch mit dieser ewig langen Folge beginnt und da natürlich stört es einen nicht, weil es ja gar nicht anders geht, ne? Weil es ja live ist und man gar keine andere Wahl hat. Es ist ja zum ersten Mal so, dass ich eine erste Dschungelcamp-Folge nicht im linearen Fernsehen gucke, dementsprechend nicht mit Twitter auch und deswegen auch dementsprechend nicht mit Werbung. Für mich war es wirklich ungewohnt, weil ich mich wirklich zwischendrin gefragt, also ich habe, die Werbung war für mich einfach Teil des Ganzen natürlich auch, ne? Wie Sonja und Jan dann immer die Namen vorlesen mit den Telefonnummern und so und der eBay-Song und sowas. Und das ist mir aber... Ich glaube, ich würde sagen, nach so einer Dreiviertelstunde zum ersten Mal so aufgefallen, so hups, hier gab es doch gar keine Werbung und irgendwie fehlt so wirklich so eine, also ich muss jetzt selber hier eine Pause machen gleich. Also das war für mich tatsächlich ungewohnt. Also hätte ich gar nicht gedacht, weil wir natürlich, also sehr viel natürlich on demand gucken und da fragt man sich das nicht so, aber irgendwie hat das Format noch so sehr stark einen linearen Touch, dass man das irgendwie, also bei mir auf jeden Fall, dass es noch so drin war.
Ja, ich habe auch die Uhr sehr vermisst, unten links in der Ecke. Ja. Das war für mich so ein bisschen das Ding, was mich so ein bisschen rausgebracht hat. Also ich finde es gut, weil so an sich ist mir das auch nicht so krass aufgefallen, einfach weil der Rest ja so abgelaufen ist wie immer. Aber die hatten ja auch hinten diese Live-Schalte immer, diesen Bildschirm, was ich auch ganz cool fand. Aber die Uhr, die war wirklich das, was mich da total rausgebracht hat.
Jetzt mal schon insgesamt gesprochen, also hat es für dich, also wir hatten ja sehr viel Respekt jetzt auch, weil wir uns das nicht so, also ich konnte es mir auf jeden Fall nicht so sehr vorstellen, wie stark das wirklich so eine Jubiläumsstaffel ist mit so einem Special-Charakter, dass man da ständig irgendwelche Rückblicke noch einstreut und eigentlich geht's gar nicht so sehr um das Geschehen im Camp, sondern eher so um ein Abfeiern von dem Format generell. Das ist es für mich schon mal nicht, das finde ich gut, aber wie gefällt es dir allgemein, so was hast du allgemein für einen Eindruck von dem Showdown?
Ja, es war irgendwie so komisch, weil ich war auch, also ich hatte mich auch die ganze Zeit gefreut und ich wusste auch, dass die jetzt kommt, die Staffel, aber ich war die ganze Zeit so unruhig, weil ich irgendwie so wenig mir drunter vorstellen konnte und auch so Angst hatte, dass es so nach hinten losgeht, vor allem weil Natalie auch mal gesagt hatte, weil das gab's ja auch in der britischen Version, dass es da irgendwie nur so krass um diese Sportspiele ging und irgendwie so, wer ist der krasseste jetzt und so wenig diesen Reality-Aspekt, aber ich bin jetzt nach den ersten beiden Folgen sehr positiv überrascht gewesen, weil es so nah dran ist an dem normalen Journal, also dass dieser Reality-Aspekt im Fokus ist. Und ja, also es fühlt sich halt echt wirklich so an, als wären wir jetzt im Januar und es wäre eine normale Staffel. Das fand ich richtig cool eigentlich.
Man merkt sich allein schon daher, dass die beiden ModeratorInnen immer wieder erwähnen müssen, auch dass es eben nicht live ist und dass das Voting anders funktioniert. Weil ich glaube, wenn man jetzt gar nicht so die Geschichte, wie das entstanden ist, jetzt auch mitbekommen hat, also als unbedarfter Zuschauer, Zuschauerin, wird man einfach das so hinnehmen und sagen, das ist eine normale Staffel. Also das gibt einfach gar keinen Unterschied so formal, ne? Also es gibt das gleiche Intro, es gibt den grundsätzlich gleichen Aufbau der Folgen. Die Folgen sind genau gleich lang, die sind jetzt nicht irgendwie kürzer oder so. Also so dramaturgisch und erzählerisch und auch handwerklich ist es wirklich auf dem exakt gleichen Niveau. Und das schraubt für mich noch mal mehr die Leistung nach oben, die sie eigentlich bei der Live-Show vollbringen, weil die Tatsache, dass es von der Qualität her im Schnitt gleich ist eigentlich und da es gar keinen Unterschied gibt, das eine aber jetzt quasi wochenlang rumlag und man quasi dran rumschneiden konnte und das andere im Januar ja immer tagesaktuell produziert wird, ist, finde ich, noch krasser jetzt eigentlich, weil wirklich diese Schnittqualität und die Erzählqualität auch so hoch ist, dass man einfach nur noch sagen kann, also Wahnsinn, was die da quasi leisten unter wesentlich weniger Zeit im Januar. Also für mich ist es auf jeden Fall das Bestmögliche, was man daraus holen konnte. Also das ist ja das, was ich mir gewünscht habe. Eigentlich eine normale Staffel Dschungelcamp, die, das haben sie auch selber gesagt bei der Auswahl des Casts, ne? Da sind ja keine Dschungelköniginnen und Könige dabei. Also Leute, die eben in einem Voting halt gut ankommen, sondern das sind Leute, auch da besser und schlechter ausgewählt teilweise, aber trotzdem Leute, die halt einfach unterhaltsam waren im Dschungel auf die eine oder andere Art. Und die Rechnung geht auch auf, aus meiner Sicht so. Und ich bin wirklich auch sehr überrascht, wie kurz es nur gebraucht hat, um die Leute authentisch sein zu lassen, weil das ist natürlich was, wovor man einfach Angst hat, dass das ultra erfahrene Leute sind und natürlich auch genau wissen, warum sie Dschungellegenden sind und warum sie so gut angekommen sind, dass sie das quasi einfach nur wiederholen wollen. Aber es dauert halt echt nicht lange, bis echte Momente entstehen und man auch nicht das Gefühl hat, dass sie da gerade irgendwie in ihrer Legendenrolle quasi drin sind und einfach quasi alles nur nochmal wiederholen, sondern da kehrt die Langeweile sehr schnell ein, da kehrt dieses Camp-Leben mit den Aufgaben, die sie erledigen müssen, sehr schnell ein. Da kehrt sehr schnell ein, wir haben Hunger, wir haben keine Zigaretten. Also dieses ganze Ding, was das Dschungelcamp ausmacht, das funktioniert erstaunlich gut, was ich echt nicht gedacht hätte, dass man so, ja, mit diesen Leuten, dass man das einfach so wiederholen kann, diese gleiche Challenge, die das Dschungelcamp halt ausmacht.
Ja, ich hatte halt auch so ein bisschen Angst, weil ja alle schon im Dschungelcamp waren, dass die dann zu gut vorbereitet sind, also dass die zu sehr, weiß ich nicht, vorher überlegt haben, okay, was mache ich denn jetzt mit den Zigaretten, dass die vorher einen Entzug machen oder keine Ahnung. Aber man hat wirklich gemerkt, also außer vielleicht Julia, die ihre Schmuggelware sehr gezielt ausgewählt hat, finde ich, war da jetzt keiner dabei, der halt, also die treten halt alle wieder dasselbe Fettnäpfchen. Also so gerade Gigi mit seinen Zigaretten und so, das war vor 2 Jahren ein Problem und das ist halt immer noch ein Problem.
Diese Schmuggelgeschichte, da kann man schon drüber diskutieren, ob, ich meine, gerade bei Leuten, die wissen, dass es natürlich Bestrafungen gibt und dass es Kontrollen gibt und so und die eben auch wissen, dass es den Entzug alleine schon gibt, bei denen kann man natürlich damit rechnen, dass die wissen, dass sowas natürlich eine Geschichte ist, die die dankend annehmen und die dann einfach, einfach auch ausgebreitet wird und einfach, ja, so eine Hauptgeschichte von einer Folge sein kann. Gigi hat geschmuggelt, Julia hat geschmuggelt und darum geht es jetzt eine ganze Folge lang. Eine bewusste Maßnahme, um Sendezeit halt zu bekommen. Julia, natürlich weiß die, dass es auffällt, wenn Salz auf einmal im Essen ist. So. Also das ist ja völliger Quatsch, dass man das irgendwie vor so vielen Kameras irgendwie verheimlichen könnte, genauso wie Gigi mit den Zigaretten. Also der ist ja gerade mal vor 2 Jahren.
Ja, weil Gigi, das hat er so als Gag. Ja, der hat das so als Gag auf jeden Fall vorbereitet, dass er dann auch so, dass es dann entdeckt wird, auch da, wo die ankommen bei den Rangern, dass dann alle so lachen, ha, der hat die da im Arsch drin gehabt und so. Das war ja alles geplant.
Ja, klar. Es hat für einen lustigen Einspieler hergehalten und dadurch, dass es auch gar nicht so getan wurde, so nach dem Motto, boah, Skandal im Camp, die haben das jetzt, sondern, ne, also Sonja und Daniel haben sie auch, Sonja und Jan haben sie auch so kommentiert, von wegen, so dumm kann ja keiner sein eigentlich, nach dem Motto. Also, wem fällt das denn nicht auf? Es beginnt das ganze Jahr mit Thorsten Legert, der auf so einem, in so einer Steppe da steht und dann nach und nach die Leute zu ihm kommen. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe trifft sich auf einem kleinen Boot, ne, und findet da zusammen. Und man hat so getrennte Gruppen, die dann auf unterschiedliche Weise ins Camp fahren. Und ich würde eigentlich nur zwei oder drei Namen so hervorheben, weil man die einfach länger jetzt nicht mehr gesehen hat und eigentlich nur aus dem Dschungelkontext kennt. Und das sind David, Hanka und Winfried, würde ich sagen. Weil den Rest kennt man ja wirklich allgemein so.
Ja, ja, bei Kader fand ich das ja ultra lustig, weil Winfried dann gekommen ist und dann sie sich direkt schon gewundert, hä, du lebst ja noch. Und das fand ich irgendwie so richtig lustig. Weil, ja, also ich wusste ja, dass er lebt, durch Dark zum Beispiel auch. Aber das war das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe. Aber trotzdem ist es auch so jemand, den man halt so null auf dem Schirm hat. Und deswegen fand ich das so lustig. Und diese Zusammenkunft von Thorsten und David fand ich auch unfassbar interessant, weil er ja David direkt erkannt hat, was ich ganz komisch fand. Da habe ich mich gefragt, hat er dann diese Bildartikel gelesen von diesen angeblichen Leaks oder hat er David auch schon mal auf der TikTok For You? Weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er ihn dann einfach so direkt erkannt hätte.
Ich finde, bei den beiden gibt's ja noch, also die waren in einer Staffel natürlich, aber
es, ja, klar,
aber es war halt auch so, dass es den legendären Moment bei dem Kölner Dschungelcamp damals gab, ne? Ach, wo David da saß und seinen Quatsch da geredet hat und Thorsten ja direkt daneben saß. Also das war ja auch der Moment, wo er dann so quasi ihn ausgelacht hat, ne? Für den Quatsch, den er da redet. So der Moment in Köln beim Dschungel, wie hieß es? Dschungel
Tiny House Dschungel, keine Ahnung.
Dschungelshow,
ja.
Ja. Da war ja David legendärerweise dann einfach so eingeladen, wo man gar nicht mehr wusste, warum jetzt genau. Und dann hat er gesprochen und man wusste, warum sie ihn dann eingeladen haben. Und Thorsten saß direkt daneben und hat quasi so darauf reacted. So. Deswegen, ja, habe ich von Anfang an so eine leicht unangenehme Atmosphäre irgendwie gehabt, als die beiden da aufeinander getroffen sind, weil das natürlich irgendwie so ist, der eine ist ja fast schon so Teil des Teams. Also Thorsten ist ja fast schon, ne, durch seine ganzen Auftritte da im Baumhaus und so in den letzten Jahren fast schon so Teil des Teams und keine Ahnung, ob der in irgendwelchen Behind-the-Scenes-Momenten dann auch mal so damals bei der Dschungelshow dastand und da über David oder so gelacht hat, kann ich mir durchaus vorstellen, sowas. Und David, der halt wirklich eigentlich komplett vom Erdboden verschluckt ist und ja, durch so komische, bizarre TikTok-Livestreams quasi aufgefallen ist und eben diesen einen Moment hatte in der Dschungelshow. Und das irgendwie so von Beginn an so ein Ungleichgewicht hatte, dieses Pairing. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht gleich. Und ja, Hanka, für mich, wie gesagt, die andere, die eigentlich auch völlig vom Erdboden verschwunden ist. Und man da schon gespannt war, wie sie jetzt hier rankommt. Also erinnerst du dich noch an sie, an Hanka damals?
Ja, auf jeden Fall. Sie hatte ja diese ganzen Zwänge gehabt. Und ich weiß noch, dass sie in den Bach gepinkelt hat.
Ja.
Das waren noch die Sachen, die so sehr präsent bei mir waren. Und Kader dann so da rumsaß und dann so gefragt hat, hä, hier stinkt's voll nach Urin oder so.
Ja.
Und ich wusste ja auch, dass sie war ja danach auch super viel bei Stern-TV und so und hat dann über ihre Zwänge geredet. Und ich wusste auch gar nicht, dass sie die jetzt auch nicht mehr hat. Und dann habe ich im Intro das erst mitbekommen, dass sie die gar nicht mehr hat. Und dann war ich so, okay, gut, dann ist sie ja, also war ich dann gespannt, wie sie jetzt ist, weil das ja sie schon sehr eingeschränkt hat. Und ich muss sagen, ich fand Hanka sehr unauffällig. Also ich weiß nicht, woran das liegt, also ob einfach da so viele krasse Persönlichkeiten sind und sie da so ein bisschen untergeht. Aber man hat noch nicht so viel von ihr mitbekommen. Nur, dass sie auch so ein bisschen, also sie ist immer noch so ein bisschen verrückt, aber auf jeden Fall nicht mehr so krass auffällig wie früher.
Ja, also ich habe halt extra auf sie geachtet, weil ich halt eben auf diese drei Personen extrem geachtet habe, weil da ich am ehesten so das Gefühl hatte, okay, kommt jetzt am nächsten ran zu einem normalen Dschungelcamp, wo Leute, die jetzt nicht so viel in der Öffentlichkeit stehen, da jetzt einziehen oder halt Leute, die jetzt nicht einfach schon den Dschungel, natürlich kennen die den, aber natürlich sind die irgendwie jetzt nicht mehr so viel in der Öffentlichkeit und sind nicht mehr so oft vor Kameras gefühlt. Und deswegen war ich auf die drei so irgendwie so fokussiert, weil das für mich am nächsten rankam an die Januar Experience so. Und ich fand deswegen Hanka, also ich finde schon, dass sie relativ viel Screentime hatte, Und ich konnte mir auch dann irgendwann erklären, warum sie unbedingt dabei haben wollten. Also einerseits natürlich aus dieser Zwangssache, wo man auch drüber diskutieren kann, ob das so geil ist, jemanden, von dem man weiß, dass die da so einen Hintergrund hat, da nochmal so reinzupacken, ist natürlich ihre freie Entscheidung. Aber das andere ist, dass ich mich halt so, oder dass ich mir so gedacht habe, dass sie schon diesen Cast so zusammengestellt haben, wie sie eigentlich auch den Januar-Cast zusammenstellen. Und da nimmt Hanka für mich so die esoterisch Rolle ein. Also diese, ne, also diese Rolle, die Jana Urkraft hatte oder so, ne. Also du brauchst du so jemanden immer im Cast, der so spirituell diesen Dschungel als Naturerlebnis irgendwie auch wahrnimmt und deswegen den Leuten so ein bisschen auf die Nerven geht. Und das klappt halt erstaunlich gut, dass sie sehr schnell in diese Rolle geht. Also als man den Cast gelesen hat, dachte man ja wirklich so, okay, Hanka passt jetzt irgendwie da nicht so rein im Sinne von, die hat ja mit dem TV-Geschäft jetzt nichts mehr zu tun und so und hat damit abgeschlossen eigentlich. Aber jetzt weiß man so, warum sie da drin ist aus meiner Sicht, weil sie halt super gut in diese Rolle reinpasst, die sie anscheinend immer besetzen wollen. Hat dich irgendjemand überrascht? So, weil, also ich finde, Julia war super schnell zum Beispiel drin. Sie hat ja, also ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass sie mittlerweile so unfassbar emotional ist und bei jeder Kleinigkeit weint. Das ist ja auch
von der Sexshow.
Ja, genau. Also das war ja am Anfang so, als sie dann Erik gesehen hat und als Erik dann sie sich begrüßt haben, hat sie gemeint, ich habe mit seiner Frau, mit der Edith, gerade eine super intensive Show gedreht, so eine Beziehungs-Sex-Show. Ne, wir wissen ja, um was es geht. Es geht bei Join Dirty Words, glaube ich, heißt es.
Ja.
Wo ich auch schon die erste Folge gesehen habe und ja, auch da heult sie sehr viel. Aber Julia, das ist ja nicht der einzige Moment, wo sie sofort beginnt zu weinen, ne? Also das ist ja, also das gefühlt auch echt so eine Sache, seit dem Kampf der Reality Stars erlebe ich sie eigentlich erst so. Klar war die schon immer halt emotional im Sinne von, dass sie aus sich rausgeht und dass sie halt sehr viel redet auch und so, aber dass sie wirklich so nah am Wasser gebohrt ist, ständig bei jeder Kleinigkeit anfängt zu weinen, das finde ich ist irgendwie neu. Georgina, ne, unauffällig bisher eigentlich einigermaßen. Gigi hat recht viel Screentime eigentlich so. Er wirkt super erfahren mittlerweile und abgebrüht. Und also er kommentiert das Ganze ja auch schon ein bisschen so Meta am Anfang, wo er gemeint hat, also irgendwann hat er mal gesagt, in 40 Jahren mache ich das hoffentlich nicht mehr oder so. Nach
ja,
dem Motto.
Genau, das wird Kader. Ja, als er nach ihrem Alter gefragt hat, wo er meinte, ja mit 51, da bin ich ja in Italien mit meiner Familie, da mache ich kein Reality-TV mehr.
Ja, Winfried war dann für alle irgendwie so eine Überraschung. Du hast ja schon gesagt, der Satz, der am meisten zitiert ist jetzt aus der ersten Folge, auf jeden Fall der von Kader mit wusste gar nicht, dass sie noch leben. das hat bestimmt bei vielen Anschluss gefunden, weil tatsächlich der ja bis auf Dark komplett untergetaucht war auch und halt für Reality-Fans untergetaucht war. Wahrscheinlich hat er doch irgendwelche Theater gespielt oder was weiß ich. Bei dem funktioniert's halt deswegen einfach auch so gut, weil er eben so lange raus war, ne? Weil der war damals halt ein Reality-Newcomer und ist es jetzt wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach sagen kann, der geht dann mit der Erfahrung von einer Staffel rein, sondern der kommt an diesen Ort und ist wieder quasi mit Leuten zusammen, die er nie gekannt hat. Und deswegen geht diese Dschungel-Magic bei ihm voll auf. Und ich muss auch sagen, dass das, glaube ich, ein Erfolgsrezept ist, das ich vorher nicht so stark gesehen habe, dass das Ganze ja in Südafrika spielt und in diesem neuen Dschungelcamp ist. Weil bis auf Erik, oder? Erik. War niemand in dieser Südafrika-Staffel. Und das ist ein enormer Vorteil, weil das halt für alle dann doch nochmal ein bisschen was Neues ist, ne? Also es ist nicht so, dass alle wieder ins Australien-Setting kommen, da ins Camp kommen und sagen, ja, ich gehe wieder an mein altes Bett und so und ich mache, ne, also ich kenne die Ecken ja schon, sondern es ist trotzdem noch für alle neu. Und ich glaube, das ist, glaube ich, super wichtig gewesen, dass es klappt alles. Ansonsten geht's dann irgendwann los und jetzt müssen wir über den Elefanten, den spanisch-deutschen Elefanten im Raum sprechen, glaube ich.
Oh nein.
Weil,
oh Gott.
Ja, ich meine, wir haben es ja gesagt. Also wir haben, seit der Cast steht, haben wir ja gesagt, ich glaube, das waren wir beide sogar, ne? Wir haben doch den Cast damals besprochen.
Ja, ich glaube schon, ja.
Ja, dass man sich damit so ein bisschen unwohl fühlt mit dem Casting von David Ortega. Wir können keine Ferndiagnosen stellen, das kann niemand. Aber es sieht auf jeden Fall merkwürdig aus von außen. Und es sieht aus wie jemand, der nicht zu 100% einschätzen kann, oder einschätzen will, oder was weiß ich, auf jeden Fall, als würde er quasi einfach ungefiltert Sachen rausballern die ganze Zeit.
Ich glaube, mir ist auch oft nicht bewusst, dass die Kameras laufen, weil am Ausraster von der letzten, also von der ersten Folge, war es ja auch so, dass er gesagt hat, ja, und vor der Kamera tust du so und so, aber also es läuft ja die Kamera die ganze Zeit mit. Also ich glaube, er hat, glaube ich, gar nicht gecheckt, dass da überhaupt Kameraleute waren oder dass er gerade da gefilmt worden ist.
Ja, genau. Also der Reihe nach war es eigentlich so, dass es quasi losgeht und erstmal über sein Aussehen so gesprochen wird und Kader irgendwie auch meint, als hätten wir dich quasi vor 10 Jahren im Dschungel quasi ausgesetzt und als hätten wir dich jetzt gerade wieder gefunden, weil er natürlich seinen langen Bart hat und seine langen Haare und so weiter. Und auch Thorsten, wie gesagt, beim Begrüßen gleich meinte irgendwie, ja, wie siehst du denn aus und bla bla bla. Und das hatte schon sowas Auslachendes irgendwie, so dieses Ganze, wie sie ihn da so in Empfang nehmen. Mhm. Aber da war es noch alles entspannt und ist ja auch ein netter Typ eigentlich, ne, muss man ja sagen. Also der ist ja eigentlich, will ja, glaube ich, keinem was zuleide tun. Und dann wird's halt immer absurder, weil der dann halt einfach Sachen raushaut, die man sonst halt nicht hört. Also auch im O-Ton war es dann ja so, ich bin ein großer Friedenspolitiker oder sowas, hat er da schon gesagt. Mm. Irgendwie. Dann ging es irgendwie, ich bin Feminist und so und er redet sich halt ständig um Kopf und Kragen. Also das ist halt das, was man eben auch damals in der Dschungelshow schon gehabt hat, dass er, wenn er halt was sagt, er findet halt keinen Punkt. So unkontrolliert sprudelt es aus ihm raus. Also ich glaube schon, dass er irgendeine Message hat, aber er schafft es, sie nicht so irgendwie prägnant zu formulieren. So, das wirkt halt für alle dann so absurd. Aber ich meine, er spricht ja in zusammenhängenden Sätzen. Also jetzt mal so, man versteht, also er wirkt irgendwie klar so von seinem ganzen Auftreten. Aber dann aber auch so abgespaced, inhaltlich, sag ich jetzt mal, dass man halt irgendwie, ja, so ein Gefühl hat, man weiß nicht, ob man jetzt darüber lachen kann oder darf oder ob man das mit Absicht macht oder nicht. Und deswegen hat man immer so, man findet es irgendwie lustig, aber man hat immer auch so eine Handbremse bei sich drin. Oder ich habe beim Zuschauen immer dann so, ja, aber ich bin mir nicht so 100% sicher. Und ich habe ja damals schon gesagt, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass eine Dschungelcamp-Redaktion mit so einem Millionenbudget für so eine Staffel, wo über jeden Namen bestimmt sehr lange diskutiert wird, dass da im Casting nicht jedes erdenkliche Mittel genutzt wurde, um sicherzustellen, dass der Typ das verträgt, da reinzugehen. Und das kann ich mir nach wie vor nicht so richtig vorstellen, aber trotzdem bleiben so diese letzten 10-15% Zweifel daran, die es mir nicht erlauben, so richtig Spaß dabei zu haben, wenn er da eins nach dem anderen raushaut.
Ja, also ich habe irgendwie auch so das Gefühl, dass, also die werden ja mit den Psychotests gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, was dann das Ergebnis war, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass es sehr grenzwertig war und die dann meinten, ja okay, wir haben eh hier das aufgezeichnet, so zur Not können wir alles rausschneiden, zur Not können wir den so schnell wie möglich rausholen, weil die ja eh ja alles machen können, weil die können ja die immer rausschmeißen, wann sie wollen. Ich weiß auch gar nicht genau, wie dieser Modus funktioniert. Sie können bestimmen, wann die Leute rausgewählt werden. Es geht auch irgendwie um Prüfungen, dann können die noch irgendwas entscheiden. Und ich glaube, dann war halt von Anfang an klar, okay, sobald es hier irgendwie gruselig wird, dann wird er halt sofort rausgeholt und dann ciao.
Ja. Ja, ich verstehe nur nicht, warum du unbedingt dieses Risiko eingehen musst. Weil,
ja, also ich weiß auch nicht, weil es gibt so viele andere Kandidaten, die man hätte da auch reinsetzen können. Also, zum Beispiel ein Silber. So. Ja, genau. Also es gibt ja.
Wenn es dir darum geht, jemanden zu nehmen, der ständig dummes Zeug labert, dann hättest du wirklich auch auswählen können. Nimm Layla, nimm Silber, du hast einfach eine breite Palette an Auswahl aus diesem Segment von Leuten. So. Da musst du nicht den Einzelnen nehmen, bei dem man sich nicht so ganz sicher ist, macht er das freiwillig oder nicht. Das ist meine Kritik daran eigentlich. So. Also, was ich einfach nicht verstehe, warum es unbedingt David Ortega sein musste, um diese Rolle reinzubringen, so, wo man eben berechtigte Zweifel haben darf.
Ich finde, das hat man auch gemerkt, dass Erik, der ja so, also Erik würde ich ja schon so als empathischen Menschen einschätzen, der eigentlich auch mit jedem ganz gut klarkommt. Und man hat das auch gemerkt, das war Anfang der zweiten Folge, wo die dieses Gespräch hatten mit diesem Kuscheltier von Erik und dann die darüber geredet haben. Und Erik meinte, das ist ein Axolot. Und er so, nee, das ist keins so. Und dann Erik dann auch so mit den Augen gerollt hat und sich weggedreht hat. Und dann dachte mir so, wenn Erik nicht mit ihm klarkommt und keine Kraft mehr hat, dann glaube ich, ist ordentlich da was am Laufen.
Ja, genau. Also jetzt kommen wir zum Thema, wie gehen sie mit ihm um? Und ist es quasi allen so klar wie uns? Und das ist, glaube ich, so die Variable, die man eben ein bisschen unterschätzt hat. Also selbst wenn ich so zu 95% mir sicher bin, mit dem stimmt alles oder der macht das irgendwie auch so zum Teil aus Show oder was weiß ich, dann haben die vielleicht unterschätzt, wie es ist, wenn einfach diese Leute, die da drin sitzen, mit dem interagieren und dass es dann halt unangenehme Szenen geben wird. Also das steht gar nicht zur Debatte, dass es die geben wird. Aber die gibt's dann eben auch. Nach dieser Dschungelprüfung, da ging's es war eine Essprüfung, ne? Er ist halt Veganer und isst deshalb kein Fleisch natürlich und musste deswegen sein Essen ablehnen und hat keinen Stern quasi geholt. Und dann gibt's den Moment oder das Setting, was du gerade schon angesprochen hast, ne? Also so klassisch nach der Dschungelprüfung irgendwo in so einem Waldabteil steht dann da halt eine Kamera, eine bewegliche Kamera und alle kommen so an und David regt sich halt sehr laut darüber auf, dass ihn quasi niemand unterstützt hat oder bekräftigt hat dabei, ja, dass er als Veganer quasi natürlich, ist okay, David, mach dir keinen Stress und so, dass ihn da keiner quasi darin unterstützt hat. Und er schreit halt alle an und sagt, ihr seid eine Schande und dass er sich quasi gemobbt fühlt und dann teilt er auf einmal aus gegen einzelne Leute. So, er geht quasi gegen alle, aber vor allem so gegen Thorsten am Anfang. Thorsten ist der Schlimmste. Also hinter der Kamera bist du so und vor der Kamera bist du ganz anders und so. Und man denkt sich, ja, aber da steht eine Kamera 2 Meter vor dir, was ist denn jetzt los?
Ja.
Und und das war dann eben sehr unschön, weil Thorsten dann halt sehr stark in diese Rolle als ich weiß ja mehr und ich bin viel schlauer und ich weiß, wo wir uns hier gerade befinden und dann halt wirklich gesagt hat, du bist ja unzurechnungsfähig. Und das war dann so ein Triggerwort für ihn, weil er dann gesagt hat, ich bin zurechnungsfähig, ich schreibe sogar Rechnungen. Und das kam wirklich so rüber, als wäre das so ein Ding, was in diesem Casting halt so irgendwie abgefragt wurde. Aber David, wie sieht's bei dir aus? Also wie zahlst du deine Miete? Und so, ja, ich schreibe Rechnung. Und so nach dem Motto, als hätte er das nicht zum ersten Mal sagen müssen, dass er halt rechnungsfähig ist und quasi einfach ein im Leben stehender Mann ist, der alleine irgendwie zurechtkommt. Aber da quasi als Thorsten Legert diesen Satz zu sagen, mit dem Wissen so, er saß mit ihm in der Dschungelshow, wusste schon, der ist irgendwie seltsam, das fand ich halt echt unangenehm.
Ja, vor allem, weil ich auch mich gefragt habe, also im ersten Moment, okay, war das jetzt als Witz gemeint von David oder meinte er das jetzt ernst oder hat er es nicht genau gecheckt und so? Und das war richtig unangenehm, weil, wie gesagt, immer wenn David was sagt, ich weiß immer nicht genau, wie ich das einschätzen soll. Und es war ganz, ganz schlimm und dann ging es ja auch immer weiter. Dann hat Gigi da immer gelacht, wie immer, und dann er so, ja, Gigi, du tu doch nicht auf so cool bist du auch gar nicht. Und dann, und ja, auch du, Dani, obwohl sie gar nichts gemacht hat. Ja. Und Dani guckt so verwirrt. Also, das war ganz, ganz schlimm. Und dann hat er sich auch entfernt und ist dann, ich weiß auch gar nicht, was er da gefaselt hat. Irgendwas von Australien oder nee, Südafrika. Irgendwas.
Also, das hat er auch nochmal gemeint, genau. alle nach Dubai und, keine Ahnung. Ja, das war halt so wirklich so ein Rundumschlag gegen alle, weil der halt wirklich einfach sauer war. Und dann.
Und Julia war in der Ecke und hat geheult, ja.
Genau. Julia hat dann irgendwann, dann ging die Kamera auf einmal zu Julia und sie war Tränen überströmt und man hat dann irgendwie, ich kann das nicht, wenn der hier so ausrastet. Und da, finde ich, merkt man schon so ein bisschen, dass es natürlich auch immer eine Spur von, wie ernst ist, weil wenn der Typ jetzt hier schauspielerisch quasi, also das haben sie ihm ja auch vorgeworfen, ne, dass es alles geschauspielert ist.
Ja, genau.
Aber wenn das bei allen so dieses Gefühl wäre, dann hätte Julia nicht weinen müssen. Also ganz ehrlich, dann lache ich doch über den, was ja auch Gigi zum Beispiel gemacht hat. Aber es hatte so eine Spur, und ich glaube auch da vor Ort, so eine Spur von, das ist jetzt schon irgendwie eine komische, ernsthafte Situation gerade, für ihn zumindest. Und deswegen habe ich vorher Verlierer gesagt, weil Mola für mich, der Typ ist intelligent, ne? Und das ist, finde ich, der Unterschied. Ich sage jetzt nicht, dass Thorsten dumm ist, aber das ist für mich so der Unterschied zu Thorsten, weil man kennt, also ich finde es nicht geil, wie sich Thorsten da verhalten hat und fast generell in den ersten 2 Folgen. Aber trotzdem kennt man Thorsten und kennt seine Rolle und man weiß, woher der kommt und man weiß, aber bei Mola so, da sage ich wirklich, eigentlich muss der sich anders verhalten. Also eigentlich darf der da nicht in diese, und das frage ich mich wirklich, wie man nach so vielen, also ich meine, das sind Dschungellegenden, die waren alle schon in solchen Situationen. Er war schon im Sommerhaus, wo auch sowas passiert ist.
Vor allem Mola war ja auch in der Mobbing-Staffel von Larissa Marold. Also eigentlich weißt du ja auch ganz genau,
was Sache genau. ist. Genau. Und wie man dann wieder in so eine Situation kommen kann, wie dann eine Gruppe sagt, wir lassen uns von diesem Einzelnen jetzt nicht unsere Gruppe kaputt machen. Das war ja genau wie bei Sarah Knappig zum Beispiel damals. Und dann steht Sarah da in dieser selben Gruppe noch dabei und ist quasi nicht so völlig alert, dass man sagt, okay, also das ist ja völlig absurd. Er wirft uns Mobbing vor und wir sagen, nee, er bringt unsere Gruppe durch. Das ist ja quasi, das bestätigt ihn ja total, dass es gerade Mobbing ist. Und dass da dann keiner irgendwie sofort sagt, Moment mal, das ist jetzt genau das, was uns in der Larissa-Staffel passiert ist. Das ist genau das, was uns in der Sarah-Staffel passiert ist. Wir versuchen jetzt, dem entgegenzuwirken. Aber nein, Mola ist, nee, hier, wir müssen da schauen, dass wir das jetzt besser hinkriegen. Und wir wählen ihn als Teamchef wieder ab. Und ich bin jetzt wieder Teamchef.
Genau, ja, das kam ja auch von ihm, ja.
Also deswegen war für mich bei ihm so am ehesten so das Gefühl, nee, du musst es eigentlich auf jeden Fall besser wissen.
Das war ja auch dann auch so komisch, dann auch in der zweiten Folge, wo es dann Mona sich dann auch wieder mit David angelegt hat und David auch meinte, ja, aber ich war ja gar nicht dabei, wie habt ihr das euch entschieden? Und so, ja, ich geb dir das wieder zurück, jetzt bist du wieder Teamchef. Also ganz, ganz schlimm, ganz, ganz, ganz schlimm.
Genau, also das war wirklich so das unschöne Highlight, weil man da wirklich so fühlt eine ernsthafte Situation beobachtet hat, weil es eben auch diesen Behind-the-Scenes-Charakter hatte, ne? Das war jetzt eben nicht in einer, ja. Also sonst hätte ich vielleicht auch, ich schließe es immer noch nicht komplett aus, dass bei David sehr viel auch so, ich habe jetzt einfach so einen Imagewechsel und ich bin jetzt dieser durchgeknallte Genie irgendwie oder dieser durchgeknallte Typ einfach. Das schließe ich noch nicht komplett aus, aber es wird bei mir immer unwahrscheinlicher, wenn er in solchen Situationen da steht und quasi in so einer Behind-the-Scenes-Romantik da quasi so ausflippt und dann auch noch sagt, hier sind ja keine Kameras, da habe ich gar keine andere Wahl mehr, als zu denken, der Typ weiß gerade wirklich nicht so ganz, was abgeht. Aber wenn das in so einer Dschungelprüfung passiert, dann könnte ich noch denken, ja, der nutzt halt jetzt die große Bühne jetzt gerade so aus. Ja. Aber nee, das ist irgendwie jetzt ein bisschen anders. Und dann im Camp, ja, ist es ja so weitergegangen, dass er dann quasi Außenseiter war, ganz offiziell. Und dann, weil er war ja Teamchef, das ist ja auch das, also Wahnsinn, wie das überhaupt dazu kommen konnte, dass er Teamchef ist. Dadurch ist es halt dann zu so ein paar komische Situation noch gekommen. Am Morgen hat er ja irgendwie so, also wir könnten ja hier uns alle mal eine Minute umarmen und alle so, waren so komplett fanden das komisch, was er da so vorhatte. Danach wollte er dann auf einmal so Ansagen verteilen. Kader, komm mal her, du hast nicht richtig aufgeräumt. Und das war ja dann wieder Stein des Anstoßes dafür, dass Thorsten wieder da auf ihn los. Also ehrlich gesagt, geht da nicht auf ihn los, ne, weil er hatte ja schon immer so, boah, David, red nicht mit mir, ich will nicht und so. Und hat ja schon versucht, sie zurückzuhalten. Das muss man ihm, finde ich, schon zugute halten, dass er eigentlich, ich glaube, er wäre nicht von selbst auf ihn losgegangen. Aber David ist ja wirklich zu Thorsten hin und hat ihn da bearbeitet und hat dann quasi darauf hingearbeitet, dass er dann auch ein bisschen auf ihn losgeht. Also deswegen Thorsten, ja, super kritisch, kannst du auf jeden Fall anders lösen, aber ich würde es nicht komplett auf ihn einhauen, weil er hat, finde ich, schon in seinem Rahmen versucht, ihn in Ruhe zu lassen.
Das stimmt auf jeden Fall. Deswegen, ich weiß auch, wie gesagt, dann auch nicht. Also ich habe dann auch nicht verstanden bei David, dass er dann auch so Kader losgegangen ist, obwohl Kader ja immer diejenige war, die ja auch auf ihn zugegangen ist und auch immer nett zu ihm war und so versucht hat, ihn irgendwie zu verstehen, sie dann irgendwie direkt so anzugreifen. Und dann hat er sich ja das mit ihr auch so verscherzt, obwohl sie ja auch immer so ein bisschen ihn versucht zu verteidigen. Und das mit Thorsten, ich bin mir auch nicht sicher, ob David dann auch meinte, ja, okay, ich weiß, ich kann Thorsten provozieren, deswegen gehe ich nochmal auf ihn zu, damit er dann auch wieder ausrastet, oder ob David einfach so in seinem Kopf gefangen ist, dass er einfach gar nichts mehr einschätzen kann dort.
Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat das ja alles quasi dann danach ins Rollen gebracht, weil die Tatsache, dass David dann so alleine war, hat dazu geführt, dass er dann irgendwie sich da ewig geduscht hat und eingeseift hat und dann auch, weiß immer noch nicht, was er genau mit der Sonnencreme vorgehabt hat, da in seinem Gesicht und mit seinem Bart.
Ja, und als Gigi ihn gefragt hat, dann hat er auch immer irgendwie was anderes gesagt. Ja. Also ich bin da irgendwie gar nicht mitgekommen.
Ja,
also
ja, er hat sich auf jeden Fall da Sonnencreme im Bart gespürt und sein Bart war bis Ende quasi einfach so weißlich damit gefärbt, so mit dieser Sonnencreme. Naja, aber er war dann alleine und deswegen haben die anderen dann versucht, ohne David halt diese Nachtwachensituation zu klären. Und das ist das, was ich vorher meinte, dass solche Sachen immer noch so Konfliktpotenzial haben. Bei diesen erfahrenen Leuten finde ich Wahnsinn, weil dann wieder dieser klassische Konflikt, ich will nicht die mittlere Nachtschicht machen, sondern will halt am Anfang, halt am Ende. Immer wieder dasselbe. Ja. Ey, ich verstehe, also wirklich dieses Ding mit dem Schlaf verstehe ich halt im Dschungelcamp nie. Was ist denn so schlimm daran, dass du halt für diese 2 Wochen maximal schlechten Schlaf hast? Also okay, die sind alle ein bisschen älter, so für die ist es dann nochmal was anderes, aber das ist doch jetzt nicht so schlimm. Also das ist doch nicht so schlimm, falls du da mal nachts diese Nachtschicht machst. Ich check's nicht so ganz.
Ja, vor allem diese dritte, die teilen das ja schon so oft, dass dann du nicht jeden Tag diese dritte Nachtschicht machst, sondern so, dass es halt dann
ja alle paar Tage wird. Alle paar Tage machst du also, mal diese mittlere Nachtschicht. Also von da ist
es auch nicht schlimm. Ja.
Ja, also
so gerade am Anfang noch, wo ja nicht jeder immer eine Nachtwache machen muss, einfach weil so viele Leute sind, verstehe ich halt diese Diskussion halt so gar nicht. Weil du weißt, okay, wenn ich jetzt einmal die dritte mache, ja, dann habe ich ja 2 Tage lang vielleicht gar keine Nachtschicht mehr, weil es unter die anderen aufgeteilt wird.
Ja, jedenfalls wollte Julia die nicht machen und dann gab es irgendwann die Situation, dass alle da irgendwie hintergegangen sind zu Richtung Klo und da hat dann irgendwie ja, David gefragt, wie ist das jetzt eigentlich mit der Nachtschicht? Dann hat Carla gesagt, nee, das haben wir noch gar nicht entschieden, obwohl die das eben schon entschieden hatten zu dem Zeitpunkt. Und Julia hat dann eben gemeint, nee, Carla, das haben wir vorher schon entschieden. Und dann hat Carla sich eben über Julia und den Rest quasi auch aufgeregt, nach dem Motto, wieso verteilt ihr denn hier Aufgaben ohne mich? Und warum wirfst du mir vor, dass ich geschlafen habe, obwohl ich nur die Augen zugemacht habe? So, ja, so Geschichten, genau. Also auch so Klassiker. Aber dass das dann wieder so funktioniert, das hätte ich eben nicht gedacht, aber es funktioniert. Carla versus Julia ist ein Ding. Die beiden gehen aufeinander los und das fand ich super. Das war so ein klassischer Konflikt, den ich gut fand.
Fand ich auch gut, dass Julia da so beteiligt war, weil wie gesagt, Julia habe ich in letzter Zeit so ein bisschen ruhiger erlebt und nicht mehr so krass in Konflikten, war sie auch nicht immer so involviert. Deswegen fand ich das eigentlich ganz cool und auch irgendwie süß von Carla, dass sie da irgendwie ja David auch wieder so verteidigt hat und auf seiner Seite war.
Ja, also Carla auf jeden Fall gerade sympathiemäßig sehr weit vorne, würde ich sagen. Und sie hätte Königin, Legendenkönigin oder was auch immer dann verteilt wird, hätte sie auf jeden Fall echt verdient, würde ich sagen. Und dann gab es noch eine Szene zwischen Hanka und Thorsten, ne, weil die hatten dann auch irgendwie, das war ja, also überhaupt der Modus, wie jetzt die Prüfungen verteilt werden, ist ja auch interessant, ne? Da kommen Sonja und Jan irgendwie ins Camp und sagen, ihr habt jetzt 5 Minuten Zeit, um zu sagen, wer in die Prüfung geht, ist eine interessante Komponente irgendwie, weil Zeitdruck immer gut ist und gerade für so eine Entscheidung.
Ja, ja.
Es gibt ja auch einen neuen Twist dabei, dass du halt, ne, Dschungelprüfung, klar, er spielst dir Essen, aber du bist natürlich auch anders in Gefahr als in anderen Dschungelcamp-Staffeln, weil du quasi als Gewinnertyp, klassisch Sommerhaus-like, quasi dich also ins Fadenkreuz bringst quasi, du bringst dich in Gefahr, weil jemand, der super abliefert, natürlich eine Gefahr auch für dich ist. Aus dem Grund war es dann irgendwie so ein bisschen stressig, weil Thorsten dann eben meinte, ja, ihr wollt doch alle, ich meine, ihr wollt doch alle gewinnen, ihr wollt alle die 100.000, deswegen wollt ihr doch alle auch Dschungelprüfungen machen, safe. Und dann hat Hanka sich, glaube ich, als einzige, oder Julia hat sich, glaube ich, auch nicht gemeldet so.
Ja, aber genau, Julia ging es ja auch nicht so gut, ja.
Ja, Hanka hat sich auf jeden Fall nicht gemeldet und hat gemeint, nee, also ich fühle mich heute auch nicht so gut und deswegen würde ich die einfach nicht machen. Und das hat Thorsten halt nicht gerafft und hat halt dann ein bisschen gegen Hanka geschossen. Und Erik ist ja dann zur Dschungelprüfung gegangen. Und da gab es dann eben später, als Erik dann aufgebrochen ist, nochmal den Moment, als Hanka und Thorsten seine Begleitperson waren, um dann bis zu dem Punkt X da zu gehen. Und dann gab es das Interview, wo dann eben Thorsten meinte, ja, ich weiß schon, dass mit meinem Ehrgeiz nicht alle sind so wie ich. Das fand ich eigentlich einen relativ schönen Moment, muss ich sagen. Vielleicht hat mich das auch so ein bisschen, so im Nachgang so ein bisschen beeinflusst, dass ich jetzt Thorsten nicht komplett hate nach diesen ersten zwei Folgen, obwohl es dazu Grund gegeben hätte, weil ich schon immer finde, dass er versucht, reflektiert zu sein, aber es halt nicht immer schafft. So.
Aber ich bin froh, dass er sich mit Hanka aussprechen konnte. Das fand ich echt ganz süß, wie die da im Wald standen und dann nochmal drüber geredet hatten. Also da hat man schon gemerkt, also mit ein paar Personen, wenn die Person noch mit Thorsten reden kann und er das zulässt, dann ist da das schon möglich, dass man sich aussprechen kann.
Ja, also da merkt man schon, dass, also deswegen ist das Format auch cool dann, weil ich weiß nicht, ob er so reagiert hätte, als er da mit Helena in einer ähnlichen Situation ehrlicherweise stand damals. Ne?
Ja.
Also nach dieser legendären Dschungelprüfung da, als sie dann zu zweit diese Interviews gegeben haben, da war, glaube ich, nicht so viel Einsicht da bei Thorsten. Aber in der Zwischenzeit ist viel passiert. Thorsten hat viele Shows gemacht und hat hoffentlich so ein bisschen was gelernt und gerade dieses Ehrgeiz-Ding fand ich schon eigentlich ganz interessanten Punkt mal so, dass er das ein bisschen hinterfragt hat und gemeint hat, ja, nicht alle sind einfach so ehrgeizig, ich kann es nicht bei allen voraussetzen quasi, dass die alle so um jeden Preis gewinnen wollen, immer und zu jedem Zeitpunkt und egal was gerade, wie es mir gerade geht, das ist halt einfach nicht so, ja.
Ja, vielleicht macht er das auch jetzt einfach nur, weil er weiß, er kann jetzt rausgewählt werden.
Ja, klar, das muss man immer bedenken, dass natürlich immer auch Taktik dabei sein könnte, aber trotz, also weiß ich nicht, ob er, also ich habe es relativ ernsthaft erlebt, keine Ahnung, ich habe es nicht so hinterfragt.
Ja, also finde ich auch, die haben da auch fast geweint.
Ja, er hat geweint,
Ja, genau deswegen, also deswegen glaube ich nicht, dass er, ich würde ihm jetzt nicht zutrauen, dass er irgendwie auf Knopfdruck heulen würde, also ich glaube, es hat ihn schon emotional mitgenommen, auf jeden Fall.
Ja, und dann am Ende, Erik holt 12 Sterne, ne? Und dann gab es noch die Nominierungen und das fand ich so ein bisschen überraschend, dass die so super schnell und eigentlich, also das ist völlig wohl, also diese Nominierungen sind ja super schnell geschnitten, so, ne? Also die sind eigentlich gar kein Thema. Vielleicht ist es anders, weil es diesmal quasi klar war, dass sie David rauswählen, aber hat mich ein bisschen überrascht auf jeden Fall.
Ja, es hat mich überrascht, dass die keine offene Nominierung gemacht haben, weil das hatte ich mir halt auch vorstellen. Vielleicht können die das ja immer noch machen, dass sie einfach sagen, ja, heute gibt's eine offene Nominierung. Aber es hat mich halt gewundert, dass, vor allem, es hat mich auch gewundert, dass manche Leute auch nicht David gewählt haben. Das fand ich mega seltsam. Also dann dachte ich mir so, ja, aber ihr sucht doch jetzt auch aktiv einen Konflikt, weil es ja klar, dass alle ihn wählen werden. Und es ist ja auch klar, dass Sonja und Jan wahrscheinlich dann Platz 2 und Platz 3 verkünden werden mit so und so vielen Stimmen, so wie es ja auch bei so anderen, kann aber Big Brother und so ist. Und es ist ja klar, dass dann die Leute sich dann fragen, also Winfried zum Beispiel, ja, wer hat mich denn jetzt gewählt? Wer ist denn hier der Verräter? So, also,
ja. Ja, bei Winfried ist immer noch, da könntest du dich easy rausreden mit Alter und so und dir geht's
hier nicht gut. Stimmt.
Aber
ja,
mich haben die Georgina-Stimmen auch ein bisschen gewundert, weil das fand ich irgendwie komisch, weil wir jetzt in mittlerweile 4,5 Stunden Dschungelcamp 2024.2 gar keinen Grund gesehen haben, warum jemand Georgina wählen sollte. Also es gab gar keinen Einspieler, wo irgendwie Georgina irgendwas Verfängliches gemacht hätte oder so. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da habe ich irgendwas nicht mitbekommen. So.
Ja, ich auch nicht. Vielleicht wurde es einfach weggeschnitten, weil es zu irrelevant war.
Ja, aber wenn du so viel sendest, also wenn du so viel Zeit hast, um Sachen zu erklären, dann fand ich es komisch. Also warum? Warum? Also kam das so aus dem heiteren Himmel, dass sie einfach Georgina gewählt haben? Oder ich habe es einfach nicht gecheckt.
Nee.
Ja, gibt's noch was zu sagen? Ansonsten von dir zum Dschungelcamp? Irgendeine Szene noch, die man herausheben müsste?
Du hattest ja am Anfang gesagt, dass Erik so deine positive Überraschung ist. Und da würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen, weil ich fand ihn ja auch ganz witzig vor 2 Jahren und so, aber habt ihr jetzt nicht so krass positiv in Erinnerung gehabt, weil er so ein bisschen irre war. Aber ich fand ihn da erstaunlich normal irgendwie. Und irgendwie auch so der Teamplayer und hat ja auch versucht, sich so ein bisschen David anzunähern. Also ja, fand ich eigentlich ganz gut, wie er sich bis jetzt verhalten hat.
Ja, Erik war halt einfach in seiner Dschungelcamp-Staffel auch langweilig bis zu dem einen Moment. Ja, also der hat ja nichts gemacht, der hat auch kaum Sendezeit gehabt. So. Und ich habe das Gefühl, seit dem Sommerhaus dann auch vor allem, hat er viel mehr gecheckt, was die Leute an ihm irgendwie komisch finden oder halt unterhaltsam finden, und er geht jetzt viel mehr darauf. Und natürlich ist er auch als relativ intelligenter Mann auch in einer ganz guten Position, dann eben auch mal derjenige zu sein, der dann eben versucht, noch mit David irgendwie zu sprechen oder so. Und deswegen, also kommt er da automatisch ganz gut rüber, glaube ich. Dann hat er die 12 Sterne geholt und ja, easy win für ihn, würde ich jetzt mal sagen, in den ersten paar Tagen.
Ja, ich glaube, wenn die Zuschauer ihn wählen würden, also wenn die wählen könnten, ich glaube, wäre er auf jeden Fall der Kandidat mit einer der höchsten Chancen zum Dschungelkönig.
Ja, aber halt, da müsste schon irgendwie noch mehr kommen, so emotional, ne? Also irgendwie
in
so einer klassischen Staffel. Also klar, er ist so ein Gewinnertyp, aber irgendwie muss schon ein bisschen noch mehr Charakter kommen. Das war ja damals auch ein Problem bei ihm, dass einfach bis auf diese Sache mit Mittelalter, Wiedergeburt und so, dass man einfach kaum was über ihn erfahren hat. Und über die
Sache von seiner Frau geredet hat. Also über das Trauma von seiner Frau. Das
ist
so toll. Ja.
Na gut, dann ist das unser Auftakt zum Dschungelcamp. Jetzt haben wir noch ein paar andere Themen, wie zum Beispiel Promi Big Brother. Da war am vergangenen Dienstag die Pressekonferenz, bei der ich netterweise eingeladen wurde von ProSieben Sat.1 und überhaupt schlau, dass sie es jetzt noch quasi vor dem Dschungelcamp gemacht haben. Und der Hintergrund ist, warum es ja schon jetzt passieren muss, ist, weil die Staffel früher ist wieder als in den vergangenen Jahren. Also sie findet jetzt eben statt am 7. Oktober, wann war das nochmal?
7. Oktober,
genau. 7. Oktober, Das ist die erste Folge. Sie haben nicht viel verraten, ehrlicherweise, zum Konzept, ne? Also ob es jetzt 2 Bereiche, 1 Bereich, bla bla bla, das ist alles nicht klar. Es wird wieder im gleichen Areal gedreht, das heißt, die Container würden da schon stehen. Weiß nicht, ob sie die dann wieder nutzen wollen, aber bietet sich zumindest an. Eigentlich haben sie diese Pressekonferenz nur gemacht, um quasi schon mal die ersten 3 Namen zu verraten. Und die können wir uns auch mal anschauen. Also die 3 Namen sind Mike Heiter, Mimi Fiedler und Max Kruse. Das sind die ersten 3 Namen. Und ich würde sagen, die Promi-Big Brother-Mischung ist auf jeden Fall schon mal eingehalten.
Ja.
Also man hat Trash-TV-Star, man hat Schauspielerin und Sportler, Fußballer. Wie hast du reagiert auf die 3 Namen?
Ich habe mich einmal gefreut für Mike, weil Mike ist ja auch mein Patenkind. Deswegen habe ich so eine Special Connection zu ihm. Und ich sehe ihn auch sehr oft auf TikTok und Instagram, weil er einfach so viel Content mit Layla macht. Ich glaube, sie wird auch wahrscheinlich Stammgästin sein in der Late-Night-Show. Genau, und Max Kruse hat mich auch extrem überrascht, aber auch positiv. Einfach, weil wir dann auch wie heißt sie nochmal? Die Lara. Weil wir die Lara auch sehr oft sehen werden. Und ich hätte das halt überhaupt nicht gedacht, weil er ja auch Fußballer ist, dass er halt sowas Trashiges machen wird. Aber ich glaube, der wird ganz sympathisch wahrscheinlich sein. Ich habe nur so ein bisschen Angst, dass die da so bei Mike gerade irgendwie dann nochmal Elena oder auch Kim Virginia als Überraschungskandidatin dann irgendwie vor die Tür stellen mit verbundenen Augen. Das ist so ein bisschen meine Angst, weil die beiden habe ich jetzt nicht so Bock.
Wenn die Kim Virginia da reinpacken, dann verstehe ich wirklich die Welt nicht mehr. Also ich könnte ja, wirklich ich einfach nicht verstehen, wie man diese unfassbar nervige Connection aus dem Dschungel, wo sich jeder einig war, dass man auch keinen Bock mehr drauf hat, wenn man das wieder wiederholen will, das würde ich wirklich einfach nicht verstehen, warum man das, also viele Ex-Beziehungen gerne, aber nicht das nochmal. Also das war ja wirklich, du hast das Gefühl gehabt, es ist alles gesagt. Es ist wirklich alles gesagt und dann wurde es noch 15 Tage lang durchgezogen, diese Scheiße damals beim Dschungelcamp. Also
ja, ich weiß nicht, ist halt Promi-Big Brother, da weiß man nie, was passiert. Aber ich hoffe, ich habe wirklich Angst davor, weil das könnte ich nicht handeln, weil ich halt auch die ganze Zeit dieses Gefühl hatte, weil ProSieben hatte sich ja auch Kim auch direkt nach dem Dschungel geschnappt für Beauty and the Nerd. Sie ist ja auch in der aktuellen Staffel dabei. Und deswegen habe ich halt irgendwie so Angst, okay, RTL hat keinen Bock mehr auf sie, aber vielleicht für Promi-Big Brother könnte sie interessant sein. Aber ich habe aber nicht diese Staffel.
Ja, ich glaube, Kim hat ja auch so Andeutungen gemacht, aber das würde sie natürlich auch machen, wenn sie nicht dabei wäre, ne? Einfach um sie ins Gespräch zu bringen. Ja, genau, deswegen. Aber, also Elena, okay, das könnte ich mir noch irgendwie vorstellen, weil das haben wir tatsächlich noch nicht gesehen, so die beiden, wie sie vor der Kamera nochmal so richtig aufeinandertreffen und dann auch länger miteinander auskommen müssen. Also ich meine, man muss immer sagen, das ist das Format, was es im letzten Jahr erzählt hat, wie Iris und Peter wieder da aufeinandertreffen. Also deswegen könnte ich mir so einen Kim-Virginia-Move natürlich vorstellen. Man muss generell Rainer Lauchs und Promi Big Brother alles zutrauen, dass denen nichts zu billig ist. Aber das würde ich wirklich einfach nicht verstehen, weil es so nervig war und wirklich auch viele auch zum Abschalten, glaube ich, gebracht hat damals beim Dschungelcamp, weil das einfach so langweilig war auch. Naja, Mike ist dabei. Mimi Fiedler, ne, hat ja jetzt bewegte Jahre mit Alkoholsucht und so und auch Trennungen, glaube ich, und sowas. Also hat sie schon im Gespräch dann auch gesagt, dass das natürlich Thema sein wird oder dass natürlich jetzt diese Teilnahme in dem Zuge auch passiert, dass sie da einfach super viel jetzt in den letzten Jahren erlebt hat und gar nicht mehr so durch Schauspielerei quasi in der Öffentlichkeit stand. Ja, und Max Kruse, ich fand's logisch irgendwie, dass er fast so dabei ist. Ich bin sehr gespannt, was er für eine Gage bekommt. Ich denke mal, eine sehr, sehr hohe Gage, aber
ja, ich glaube auch.
Der ist halt einfach.
Ich glaube, der hat auch Bock da drauf.
Ja, voll. Der hat mega Bock darauf. Der ist ja schon immer jemand gewesen, der ja jetzt nicht so professionell war bei seinem Sport Latum quasi. Ne? Also der hat ja immer schon Skandale gehabt und hat ja immer schon einfach nicht gut trainiert und hat immer sehr viel Poker auch gespielt in den Sommerpausen, Winterpausen und so. King. Hat einfach sehr viel schon immer gemacht außerhalb des Fußballs und hat auch hin und wieder durchblitzen lassen, dass er Trash-TV schaut. Hat sich auch schon ein, zwei Mal dazu geäußert, damals noch mit die Lara. Ich glaube, da stand auch mal so Sommerhausteilnahme im Raum irgendwie. Dass er jetzt dabei ist, überrascht mich gar nicht so sehr. Er hat in dem Gespräch da sehr oft gemeint, dass er nicht so auf Harmonie aus ist und dass er quasi schon jemand ist, der auch mal wirklich in Streits geht und sowas. Es kann natürlich sein, dass er da einfach als Fan, ich meine, das ist ja das, was ich auch sagen würde, ne? Also deswegen finde ich das eigentlich voll, also ich kann es verstehen, warum er so das sagt. Ich bin gespannt, ob er das dann auch tut. Ich glaube eher nicht. Also ich glaube, wenn du dann mal da drin bist, dann bist du erstmal mit dieser neuen Situation so überfordert, dass du da erstmal klarkommen musst und dass du jetzt nicht dran denkst, dass du da irgendwelche Streits auf Zaun brichst von null auf, so direkt.
Ja, also mal gucken. Also vielleicht, wenn da irgendjemand kommt, der mit dem er so gar nicht klarkommt, kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass er ein bisschen ausrasten wird. Aber so wie er auf mich wirkt, also ich kenne ihn ja auch nur ehrlicherweise wirklich vom letzten Jahr, als er da mal Penny eingekaufen war und auch mit die Lara so ein bisschen, wirkt er für mich eigentlich wie so ein relativ umgänglicher Typ. Aber werden wir ja dann sehen.
Ja, werden wir sehen. Die einzige Frage, die ich gestellt habe, quasi, wie ist das, also sie verraten da ja nichts, was sie dir nicht verraten wollen, ne, auf solchen Dings. Aber ich habe halt gefragt, wie ist das Verhältnis zwischen Reality-Stars und Nicht-Reality-Stars im fertigen Cast? Und da meinte Marc Rasmus, der Chef von Sat.1, dass es ausgewogen ist, natürlich. und dass sie das sehr genau auf dem Zettel haben, quasi, wie stark sie das gewichten so. da ist dann auch der Christoph Körfer, der Pressesprecher von Sat 1, auch noch ein bisschen drauf eingegangen dann und hat noch mal nachgefragt, wie viele, also wird es noch Reality-Stars geben? Ja. Wird es noch Schauspieler geben? Ja. Wird es noch Sportler geben? Mhm. Ich meine, nein, hat er da gesagt oder so.
Okay.
Aber sie haben das auf jeden Fall schon auf dem Zettel mit den zu vielen Reality-Stars und so weiter. Aber wenn da halt Kim Virginia drin ist, dann hilft mir das auch nichts, wenn sie das auf dem Zettel haben, weil dann, ja, hätte man sich da auch sparen können. Hätte sie für mich erst noch 8 andere Reality-Stars reinstecken sollen und nicht halt
ja,
Kim Virginia.
Ja, aber, weil sie auch so den ganzen Raum einnehmen würde und dann halt auch so voll viel dann auch wegfällt. Das hat man auch beim Dschungel komplett gemerkt, als sie dann weg war und dann so viele Leute mehr so strahlen konnten.
Ja. Wir können sonst nichts sagen, außer zu den 3 Leuten, weil sonst zum Konzept noch nichts bekannt ist, aber das wird es natürlich
trotzdem. Ich hoffe ja, dass die irgendwie den Currywurstmann da reinkriegen. Irgendwie. Das wäre nämlich so geil, weil ich habe da auch mit Janske drüber geschrieben und wir dachten so, geht das? Also kann man den gerade holen, während der Prozess noch läuft? Aber der wäre halt so geil da drin, die Story wäre geil, der ist eh voll der gute Reality-TV-Kandidat, der kann dann wieder von seiner Zeit im Gefängnis erzählen. Also der muss da rein.
Ja, vom echten Knast in den TV-Knast, ne? Das wäre dann die Überschrift quasi.
Genau. Weil er war ja Ersatzkandidat für die Dschungellegenden. Aber dann, das war nämlich, glaube ich, das Format, wo er dann hinfliegen wollte, aber dann wurde er abgefangen und dann ins Gefängnis gesteckt,
Hätte ich nichts dagegen. Also das ist jemand, der damals auf jeden Fall Promis unter Palmen mitgemacht hat, die 2. Staffel. Und diesen Moment, als er da in diesem Trailer vollkommen ausrastet und vollkommen die Kontrolle verliert, den hätte ich immer noch gerne gesehen und den könnte eventuell bei Promi Big Brother auch nochmal zeigen. Also Promi Big Brother startet im Oktober. Überhaupt ist ja jetzt, also unsere Planung, ne, so Monatsplanung ist jetzt relativ krass. Also jetzt läuft ja eh schon Beauty and the Nerd. Dann, ich glaube, Ende August, übernächste Woche startet Bachelorette, dann bei RTL Plus. Exklusiv.
Sommerhaus dann auch.
Sommerhaus
Anfang
haben wir
September,
das Datum. Genau, 12. oder sowas war, glaube ich, das Datum jetzt. Auch im Oktober wird ja Love Island VIP starten.
Stimmt, ja.
Und ich glaube, dass auch im September noch startet Temptation Island VIP. Sehr, sehr viel los. Die Good Luck Guys laufen auch jetzt gerade schon, oder? Die haben auch schon losgelegt.
Keine Ahnung.
Durchaus wieder jetzt alles packt und mal schauen, wie viel wir, also natürlich wenn wir alles so ein bisschen schauen, aber was dann auch hängen bleibt, ist die Frage. Ich freue mich auf jeden Fall sehr nach dem ersten Sommerhaus-Teaser auf das Sommerhaus. Also da war ja noch nichts von inhaltlich zu sehen, aber nochmal so das Setting zu sehen und so hat mich schon wieder auf jeden Fall so ein bisschen angefixt. Okay, dann gehen wir weiter noch ganz kurz zu der angekündigten Raab-Schlagzeile. Denn die Bild-Zeitung hat berichtet, dass Stefan Raab am Mittwoch nach dem großen Kampf am 12. oder wann ist es auch irgendwie? Mitte September auf jeden Fall, am Mittwoch danach, dass Raab da eine weitere Show an den Start bringen soll, in der sein Show-Nachfolger gesucht wird. Da steht, glaube ich, jetzt nicht explizit drin, ob er da vor der Kamera steht oder nicht. Auf jeden Fall
wahrscheinlich
ist es quasi
nicht.
Die große Raab-Nachfolgersuche soll da irgendwie losgehen. Und was halt pikant ist, ist, dass es halt mittwochs läuft und er damit einen kompletten Angriff auf TV Total, seine eigene Sendung wagt quasi. Und was dann auch berichtet wurde, ist, dass die Heavytones abgeworben werden von TV Total und in diese neue Show gehen sollen als Showband.
Oh mein Gott. Aber das läuft dann bei RTL dann mittwochs, ne?
Also das ist überhaupt noch nicht natürlich bestätigt und nix, weil dann haben Einzelne auch gesagt, dass am Mittwoch nach diesem Kampf eigentlich die DSDS-Staffel losgehen sollte. Das ist auch schon terminiert worden. Und deswegen ist es so ein bisschen, stimmt das jetzt? Ich meine, es ist die Bild-Zeitung, die können auch mal gerade bei Stefan Raab Sachen, die haben jahrelang sich gehatet, Stefan Raab und die Bild-Zeitung. Kann das immer falsch sein, was die Bild-Zeitung auch meldet, so. Aber es klingt irgendwie so
mit
konkret.
Mit dem Streaming-Service. War ja auch so ein Ding.
Genau. Ja.
Und das ist auch nicht passiert.
Also ich würde sagen, von den ganzen Schlagzeilen rund um Stefan Raab aus dem letzten Jahr war so viel falsch, dass man echt immer sagen muss, Vorsicht so, aber könnte schon natürlich, ich meine, Raab greift ja ProSieben an, wo es nur geht gerade. Und
ja, ja.
Könnte das schon irgendwie sein, aber Ich weiß auch nicht, also ob man sich jetzt darauf freuen sollte oder nicht, oder ich weiß es, auf jeden Fall wäre es relativ krass, und das wird natürlich ein großes TV-Event sein, dieser Boxkampf, und wenn er da quasi ankündigt, am Mittwoch suche ich übrigens meinen Nachfolger, dann könnte das schon irgendwie passen, ne? Also dann könnte das auch vor allem Erfolg haben und könnte das vor allem auch TV total wehtun, dann zu der Sendezeit natürlich.
Ich finde das alles irgendwie total merkwürdig irgendwie. Vor allem, was für Nachfolger, also wollen die dann einfach bei RTL, also wollen die wieder täglich frisch geröstet auffahren oder was wollen die machen? Also ist es eine Castingshow? Ist es, also ich kann mir da irgendwie so schwer was drunter vorstellen. Aber ich finde es halt witzig für den Tee zwischen ProSieben und der RTL. Das ist halt dann lustig, wenn er dann auch die Heavy Tunes dann auch abwirbt und so. Also ich glaube, ProSieben hat sich wirklich keinen Gefallen gemacht, als sie da Elton einfach so rausgeschmissen haben. Ich glaube, jetzt ist der noch so ein bisschen wütender.
Ja, ich glaube aber auch, dass Elton sich keinen Gefallen damit getan. Also ich finde, als erstes hat mal halt Elton sich keinen Gefallen damit getan, quasi.
Ja.
Zu
was macht
RTL
er denn jetzt?
Gehen.
Der moderiert diese Football-Meisterschaft, keine Ahnung. Okay.
Ja, und Eltons 12 moderiert. Es ist eine neue Show mit Elton, wo dann irgendwie immer 12 Promis irgendwelche Sachen machen. Promis, die sich aus irgendeiner Art kennen, also ob sie mal dasselbe Format gemacht haben oder ob sie mal, ja, zum Beispiel jetzt wurde angekündigt, die erste Folge von Eltons 12 wird sein, dass 12 Olympioniken da antreten werden. Hm. Also eine Olympionikin hat irgendwie gesagt, das kann nicht sein, dass beim Sommerhaus 50.000 Mann verdient und wir als Olympioniken irgendwie 20.000 bekommen. Stimmt. Und jetzt hat RTL gesagt, ja, diese ersten Folge von Eltons 12 wird es um 100.000 Euro gehen und es treten nur Olympioniken an. Und unter anderem die das gesagt hat. Also die haben da schnell reagiert. Geil. Ja, also das wird Eltons Show sein, aber trotzdem finde ich, aus einem funktionierenden System dabei schlagt den Star rauszugehen für einfach nur um Stefan Raabs Knecht zu sein bei RTL und alle Sendungen moderieren zu müssen, die noch so blöden, die er sich da ausdenkt, fände ich auch ein bisschen risky, ehrlicherweise. Und ja, dass ProSieben das nicht mit sich hat machen lassen, finde ich ehrlich gesagt, das finde ich gut, finde ich konsequent irgendwie. Ja, jetzt Raab will es den halt komplett geben und ich bin gespannt, ob das aufgeht, weil es nicht halt gesagt, dass das alles
Erfolge
werden.
Alle Sachen sind ja bis jetzt gescheitert, die Stefan Raab bei ProSieben da versucht hat. Oder auch bei RTL, also täglich frisch geröstet war ja auch RTL.
Also ich glaube, Turmspringen und sowas hat noch einigermaßen funktioniert und so, diese einzelnen
Events. Ja, das glaube ich auch. Ja, das geht auf jeden Fall klar. Aber der Rest, also auch dieses Fame-Maker und so, das hat ja auch kein Schwein geguckt. Deswegen, ich glaube, weiß ich nicht. Also ich glaube, wie gesagt, dieser Boxkampf, der wird auf jeden Fall super viel Aufmerksamkeit generieren, ist ja klar. Und wenn das stimmen sollte, ist natürlich auch ein können die natürlich gut Werbung machen für dann die Show, die er dann da machen wird. Aber ich kann mir halt irgendwie auch vorstellen, dass er da auch keinen Bock drauf hat. Also jetzt auf die mediale Aufmerksamkeit bei diesem Boxkampf, klar. Aber dass er dann nochmal so eine Show moderiert, einmal die Woche, weiß ich nicht. Also kann ich ihn da gerade noch gar nicht sehen.
Nee, also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass diese Show so einen Typen oder eine Frau sucht, die sein Nachfolger wird bei so einer Art Schlag den Raab. Also dass RTL sowas Schlag den Raab-mäßiges plant quasi. Ja, weil da hätten sie alle Zusaten, da hätten sie Elton, da hätten sie Frank Buschmann und so, das können sie 1:1 kopieren quasi.
Ja, sie hatten doch auch diese Show da gehabt mit diesen ganzen Leuten,
ja,
was
Schlag
auch so
Besten,
Schlag den Raab
genau.
Schlag den Besten, ja, genau.
Und ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt wirklich den Schlag den Raab-Nachfolger quasi scouten mit dieser neuen Show. Und das ist aber für mich auch ein bisschen Quatsch, weil für mich wäre die Rechnung total einfach. Schlag den Knossi ist für mich wirklich das, also es gibt keinen besseren, glaube ich, den du findest.
Ja.
ProSieben hat es mit Hensler probiert. Ich finde, das war ein okay. Also ich kann mir schon vorstellen, was sie sich dabei gedacht haben, aber es hat halt nicht funktioniert. Ich finde, der einzige wirklich, der in diese Richtung geht, ist Knossi einfach, die du da 1:1 sofort, glaube ich, besetzen könntest und mit dem das funktionieren würde, weil, und das da bin ich mir sicher, seit Seven vs. Wild, weil er genau dieses komische Talent hat, sich so reinzubeißen in einzelne Sachen und gut zu sein in verschiedenen Disziplinen, obwohl man es ihm nicht zutrauen würde. Also genau das, was Stefan Raab gemacht hat bei Schlag den Star. Bei Schlag den Raab.
Ja.
Und deswegen müsstest du diese Show nicht, also wenn es darum gehen würde, könntest du es abkürzen und sagen, mach Schlag den Knossi einfach.
Ja, und es würde halt auch richtig gut funktionieren, weil er auch so diesen Humor hat. Also ich glaube, die Leute, die Raab damals mochten und den witzig fanden, glaube ich, finden Knossi auch witzig. Und das hat man ja auch gemerkt, weil diese Show täglich frisch gerastet, die war ja auch so ein bisschen auf Stefan Raab so zugeschnitten. Das ist ja so eine Show, die hätte er auch moderiert. Und da hat man ja auch gemerkt, dass es mit Knossi mit am Abstand am besten funktioniert hat und der dann ja auch das dann übernehmen durfte für ein Jahr, bis dann keiner mehr geguckt hat.
Ja, und der Kontakt ist ja noch super eng zwischen Stefan Raab und Knossi. Und
der mag den ja auch, also deswegen.
Ja, und Knossi kündigt ja ständig auch solche Sachen an, ne? Also dass da große Sachen kommen und bla bla bla. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da weiterhin ein Projekt mit Stefan Raab, vielleicht sogar diese Show oder sowas, damit gemeint ist. Ne? Also halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen. Das ist die große Schlag den Raab-Schlagzeile und ich schaue mal nach, ob wir noch irgendwas anderes haben. Ah ja, RTL Plus macht neue Preise. Es wird ein bisschen billiger. Sogar ein bisschen billiger werden, wenn du halt komplett, also wenn dir live komplett egal ist, dann könnte es billiger werden für dich. Also der neue Basic-Tarif wird nicht mehr 5,99 kosten, wie er gerade kostet, sondern 4,99. Dafür ist halt alles, was live ist. Das sind
die alten Preise wieder.
Ja, dafür ist alles, was live ist, halt raus. Also kein Live-Sport, kein Live-Stream fürs lineare Fernsehen und so weiter. Das wäre alles raus, aber wäre ein neuer Einsteigertarif für wieder den alten Preis. 4,99.
Ja, scheiße, das brauche ich. Da hätte ich gedacht, das hätte ich auch einen Stab. Weil das war so geil damals, als es nur so, ich glaube, da hat es, glaube ich, auch wirklich nur 3,99 gekostet. Das war wirklich ein Traum, das war so toll.
Ja, der neue Tarif, den du dann willst, der wird sich leider erhöhen um 1 Euro auf 6,99. Ja.
Ich glaube, ich habe das teuerste, weil irgendwie meine Mutter RTL Plus Musik benutzt. Deswegen glaube ich, habe ich das. Und weil wir es auch untereinander teilen und das geht ja auch nicht bei den günstigsten, da kann ja immer nur eine Person gucken und dann können ja dann mehrere gleichzeitig gucken bei dem teuersten. Ja. Deswegen.
Den LOLcast habe ich noch. Für,
geil.
Für Halloween.
Meine Lieblingsshow, ja, okay.
Ja, es gibt ja an Halloween dann ein dreiteiliges Special und ich weiß
nicht. Ja, die Verräter nicht. Hat doch auch ein Special, ja, genau. An Halloween.
Auch, genau, es gibt auch zu Halloween ein Verräter-Special. Aber das Halloween-Special wird nicht, also zumindest ist es hier nicht, steht es hier nicht drin, dass es da quasi ums Gruseln geht oder ums Erschrecken. Was ist ja auch, also nicht statt Lachen, ne, dass man einfach sich erschrecken muss. Ja. Sondern das steht hier einfach weiterhin als oder nicht drin, deswegen denke ich mal, geht's ums Lachen. Und ja, es wird wieder angetreten, wie beim Weihnachtsspecial schon, in Zweierteams. Mit dabei sind Bill und Tom Kaulitz, Mirja Bös und Thorsten Sträter, Panina Roginski und Olaf Schubert und Annette Frier und Sascha. Das sind die Teams.
Okay. Ja, ich finde Sascha ein bisschen random irgendwie. Ja, Mirja Bös ist eh meine Erzfeindin, nachdem sie den Masked Singer gewonnen hat und sie so schrecklich gesungen hat und wirklich jeder Auftritt ein Albtraum war für mich.
Der Flo, oder? War sie, oder?
Ja, der Flo, ganz schlimm. Aber ich finde Bill und Tom witzig. Das könnte ich mir ganz lustig vorstellen. Also für mich, dass ich vielleicht mal reingucke, weil ich die beiden mag.
Ja, hat das Potenzial auch schnell zu Ende zu sein mit den beiden, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall, gerade mit Bill. Ja. Also ich glaube, Tom könnte das ganz gut, aber Bill.
Ja. Ja, gerade weil die Lache jetzt so auch viral gegangen ist, ne, durch die Doku-Soap bei Netflix.
Ja, stimmt, ja. ich weiß gar nicht, Joko war doch auch mal dabei, der ist doch auch super schnell rausgeflogen,
ja, und
oder?
Klaas auch. Also ich glaube, Klaas ist sogar noch früher rausgeflogen und Tommy Schmidt auch, also
Ja, Tommy Schmidt, ja, stimmt, so kurz sein Auftritt. Wie er einfach nur auf dem Sofa saß und dann direkt weg.
Apropos Tommy Schmidt, die Staffel von Wer steht mir die Show geht auch Anfang September schon los, ne?
Oh, ich freue mich so sehr. Ja. Da bin ich wieder dabei, auf jeden Fall, jede Woche.
Ja.
Also nicht wegen Tommy Schmidt, aber
wegen Kurt Krömer oder?
Ja, wegen Nina hauptsächlich. Ach so, aber Nina Kurt Schuber, Krömer mag ich auch voll gerne. Ja, genau.
Dann habt ihr alle Highlights, die jetzt dann bald starten. Also bald ist ja der Sommer vorbei dann und dann geht's wieder hier los mit Fernsehen Deluxe. Also das ist wirklich hier einiges los. Wir geben unser Bestes, da mitzuhalten. Naja, dann, Jule, dankeschön, dass es so spontan geklappt hat, dass du dabei warst heute.
Immer wieder gerne.
Ihr könnt Jule natürlich folgen, @julesprzk natürlich. Seid dabei, überall, wo sie aktiv ist. Ihr könnt mir folgen und @DennisDerDödel natürlich. Da wird es auch einiges geben in nächster Zeit, bestimmt. Natürlich, Fernsehen für alle bei Instagram. Da kann man sich immer mit Themenvorschlägen melden und auch gerne mit so Schätzen aus der RTL Plus oder Join Datenbank, why not? Meldet euch. Und ansonsten bleibt uns nicht mehr so viel zu sagen, außer Dankeschön fürs Zuhören. Also ihr könnt jetzt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal noch ein bisschen Sonnencreme in unserem Bart schmieren und unseren Bart pflegen. Bis dann.